Liebe Gemeinde, wir stehen mitten drin in den alpinen Skiweltmeisterschaften in Courchevel, Méribel. Und ich bin richtig froh, haben wir jetzt einen Abendgottesdienst. Am Morgen wäre allweg niemand gekommen, hat doch alle müssen die Abfahrt der Männer schauen. Und weil die Schweizer dieses Jahr so gut gewesen sind, muss man sich fast dafür interessieren, wenn wieder gekämpft wird um Ruhm und Ehre. Und während der paar Rennen nicht so gut aussieht, haben ja die Schweizer wieder voll zugeschlagen. Gestern Gold, heute goldige Fissmedaille. So jemand kann doch stolz sein, wenn eine Goldmedaille umgehängt wird und er Weltmeister ist. Weltmeister sind natürlich willkommene Gäste und Interviewpartner bei den Reporter in Sportstudios. Da müsst ihr oder dürft ihr die Frage beantworten. Und eine der obligaten Fragen ist sinngemäß natürlich, warum sie denn besser gewesen sind als alle anderen. Warum sie Weltmeister geworden sind. Wem oder was sie ihren Titel zu verdanken haben. Und die Sportler haben auf die Frage dann auch immer wieder die passende Antwort parat. Weil sie die Nacht vorher gut haben können schlafen, weil sie einfach zu ruhig und gelassen haben können daran hergehen. Oder weil sie genug Anspannung hatten und nicht gut haben können schlafen, aber richtig motiviert gewesen sind, die nötige Energie hatten, weil sie richtig trainiert haben, weil sie den Trainer mental gut darauf vorbereitet hat, weil die Familie hinter ihnen steht und das Umfeld stimmt, weil sie das richtige Doping genommen haben. Ah, nein, das sagen sie amigs nicht. Und so weiter. Aber hinter all diesen verschiedenen Gründen kommt doch eigentlich schon immer wieder zum Ausdruck, sie haben vor allem gewonnen, weil sie selber und ihr Umfeld so stark und so gut sind. Die Starken, die Weltmeister, sind gefragte Leute und werden umjubelt. Alles dreht sich um sie. Ich staune auch immer wieder, wenn ein Schweizer im Ausland Erfolg gehabt hat, mit dem Flugzeug heimkommt, wie viele Leute das da am Flughafen sind und die Stars empfangen. Und auch sonst im Leben ist es doch so, dass die Starken gefragt sind. Dass man sich auf die Siegertypen verlässt. Ein Fußballtrainer ist nur begehrt, wenn er erfolgreich ist. Wenn die Mannschaft keinen Erfolg hat, schickt man ihn. Ein Topmanager wird am Konzerngewinn gemessen. Und auch jede gewöhnliche Arbeiterin und jeder gewöhnliche Arbeiter wird nach seiner fachlichen Stärke und Leistungsfähigkeit beurteilt. Jeder Lehrer hat auch seine stärkeren und schwächeren Schüler. Und Schüler können froh sein, wenn sie einen im guten Sinn starken Lehrer haben. Der Paulus hat uns einen Predigtext in seinem ersten Brief an die christliche Gemeinde in Korinth geschrieben. Er selber hat die Gemeinde auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Auch bei den Korinther war es so, dass sie gern starke Vorbilder hatten. In ihrer Gemeinde haben die etwas gezählt, wo ihre Stärken und Begabungen offensichtlich waren und wo möglichst gewaltige Erlebnisse mit Gott haben vorweisen konnten. Auf die Apostel und Evangelisten hat man gehört, die etwas zu bieten hatten. Und der Paulus hat da nicht können und nicht wollen mitheben. Und noch viel schlimmer war es für ihn, dass man nicht nur ihn, der die christliche Gemeinde in Korinth gegründet hatte, in den Hintergrund geschoben hat, sondern mit ihm auch das Evangelium von Gott und von Jesus Christus, wie er es verkündet hat. Man hat auf die offensichtlich Starken gelost, auf die, die sich haben können rühmen, die mit gewaltigen Taten und Worten haben können auftrumpfen. Gegen die ist der Paulus ganz klar abgefallen. Er hat nicht so gut können reden. Wenn man seine Briefe liest, hat es manchmal Schlangensätze, wo man darüber staunt, dass die einfachen Leute damals das überhaupt verstanden haben. Er hat ein körperliches Leiden gehabt. Man vermutet, dass er allweg fast blind war. Und wegen seinem Eifer für Jesus hat man ihn wiederholt versucht zu steinigen. Man hat ihn geißelt und eingesperrt. Er ist also ganz klar schwach, ein Verlierertyp gewesen. Was soll er also machen, damit Korinther weiter auf ihn und vor allem auf seine gute Nachricht von Jesus gelost haben, dass in den Augen von Gott jeder Mensch gleich wichtig und gleich wertvoll und gleich geliebt ist. Dass wir all seine Kinder dürfen sein. Dass Jesus allen Menschen im Glauben an ihn seine Vergebung und seine Erlösung schenkt. Soll er auch anfangen zu plagieren und sich rühmen? Zum Beispiel, wie viele Gemeinden er gegründet hat oder wie viele Menschen er zum Glauben geführt oder auch getauft hat. Wenn er das machen würde, dann würde er mit weltlichen Argumenten um seine Anerkennung kämpfen. Dann würde er sich auf einen Wettstreit einlassen, wer dann der Stärker bzw. der beste Apostel ist und das Urteil darüber den Menschen in Korinth überlassen. Aber er weiss ja, dass es nicht darum geht, ob er oder die anderen stärker sind. Und das Urteil darüber schon gar nicht die Korinther zu fällen haben. Es geht nur darum, dass Jesus unverfälscht verkündet wird und dass allein seine Kraft und die von Gott zählt. Darum schreibt er am Anfang vom 1. Korintherbrief, dass er Gott dafür dankbar ist, dass er niemand von ihnen getauft hat. Und dann fallen ihm doch noch ein paar Namen von solchen ein, die er bei ihnen getauft hat. Aber sie liegen ihm nicht zuvorderst auf der Zunge, um damit zu plagieren, sondern er muss richtig in seinen Erinnerungen suchen. Darum lässt sich der Paulus in unserem heutigen Predigtext auch nur scheinbar auf den Wettkampf ein, wer von den Aposteln der Grösste ist. Von Anfang an ist klar, dass er diesen Wettstreit eigentlich ad absurdum führt. Und wenn er sich rühmen müsste, sagt er, dann müsste er einen rühmen, der ein unglaubliches religiöses Erlebnis gehabt hat. Der hat Einblick bekommen in den Himmel und ins Paradies. Er hat göttliche Worte gehört und göttliche Sachen gesehen. Das wäre doch allweg das, was die Korinther gern würden hören. Auf so einen würden sie sich doch gern verlassen. Aber nein. Der Paulus redet von sich selber in der dritten Person. Denn das, was er hat dürfen erleben, hat er nicht sich selber zu verdanken. Es ist ein Geschenk von Gott. Gott war stark gewesen und nicht der Paulus. Der Paulus weiss selber nicht einmal genau, wie das passiert ist. Es ist lauter Gnade von Gott gewesen, dass er ihm auf diese Art hat dürfen begegnen. Darum gibt der Paulus auch nicht mit dem an. Er selber ist ja schwach. Er schaut sogar so an, dass Gott selber dafür gesorgt hat, dass er sich nicht auf das gewaltige Erlebnis einbildet. Er redet von einem Stachel im Fleisch in einer anderen Übersetzung und dass ihn ein Engel vom Teufel ins Gesicht geschlagen hat und meint damit wahrscheinlich eben, dass er fast nichts mehr gesehen hat. Dreimal hat er Gott angefleht, er soll ihn davon befreien. Und Gott hat ihm zur Antwort gegeben, seine Gnade soll für ihn genug sein. Denn seine Kraft, die Kraft von Gott, können besonders wirksam werden, wenn er, der Paulus, schwach ist. Ist das nicht eine brutale Antwort, die der Paulus vermutlich im Gebet von Gott bekommen hat? Ist das für den Paulus im Besonderen und letztlich für all uns Menschen im Allgemeinen nicht absolut demütigend, wenn wenn unsere Kraft nichts zählt, nichts wert ist und nur die Kraft von Gott etwas zählt? Und wenn Gott sogar will, dass wir schwach sind, damit er stark sein kann, will Gott auf unsere Kosten stark sein? Nach menschlichem Ermessen würde das so aussehen. In einem Wettkampf ist einer immer auf Kosten der anderen stark. Wenn einer an der Weltmeisterschaft so stark ist, dass die anderen keine Chance mehr haben, dann werden alle anderen wegen ihm schwach und zu Verlierer. Wenn der Paulus nach menschlichem Maßstab der Stärkste wäre und es auf die menschliche Stärke ankommen würde, dann würden wegen ihm alle anderen zu Verlierer. Aber bei Gott ist es anders. Wenn Gott stark ist, dann werden wir Menschen nicht zu Verlierer, sondern wir werden im Glauben an ihn zu Gewinner. Auch ohne Goldmedaille. Wenn der Paulus schwach ist und die Kraft von Gott in ihm stark ist, dann kommt das allen anderen zu gut. Dann kann er die Liebe und die Vergebung von Gott zum Wohl von allen verkünden und weitergeben. Und dann werden seine Konkurrenten, wie die Korinther das gesehen, plötzlich zum Mitstreiter für die Sache von Gott, zum Wohl von allen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum soll denn das eine das andere ausschliessen? Kann nicht die Kraft von Gott in starken Menschen wirksam werden? Wenn sich die Kraft von Gott mit der Kraft der Menschen verbindet, dann muss es doch besonders gut und doppelt so gut rauskommen. Wenn der Paulus ein brillanter Redner gewesen wäre und sein volles Augenlicht gehabt hätte und einen Charme, den er damit alle Menschen hätte gewinnen können, wäre das nicht ein Vorteil für die Sache von Gott zum Wohl der Menschen gewesen? Ich denke, Gott braucht tatsächlich auch Menschen, die nach menschlichem Maßstab stark sind, zu seiner Ehre und zum Wohl von anderen. Er gibt uns Menschen tatsächlich die Stärke, die wir für seinen Dienst wirklich brauchen. Und letztlich kommt jede menschliche Stärke von Gott. Aber die Versuchung, die offensichtliche menschliche Stärke als eigene Kraft und Stärke anzuschauen, ist eben gross. Seien wir doch ehrlich. Sichtbare Stärke und Kraft und Begabung verleitet uns Menschen gern dazu, dass wir das alles uns selber zuschreiben. Wer sieht schon seinen Reichtum, seine Stärke, seine Begabungen so als Kraft von Gott, dass er sie ganz und vorbehaltlos im Auftrag von Gott zum Wohl von anderen Menschen einsetzt? Der Paulus weiß selber um die Versuchung bei sich. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf diese unbeschreiblichen Offenbarungen nichts einbilde, sagt er. Deshalb lässt er mich unter einer Krankheit leiden, die mir schwer zu schaffen macht. Es ist, als ob ein Engel des Satans mir ins Gesicht schlägt, damit ich nicht überheblich werde. Er weiß, dass er könnte überheblich werden und meine, es sei alles seine eigene Kraft, wenn es ihm rundum wird gut gehen und ihm immer alles gelingen würde. Aber so ist er sich bewusst, dass alle Kraft, die er hat, tatsächlich von Gott kommt und dass Gott durch ihn wirkt. Darum will er sich seiner Schwachheit rühmen, weil damit aller Ruhm Gott gehört. Verlass dich ganz auf meine Gnade, denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders zeigen. Das hat der Paulus von Gott zur Antwort bekommen, wo er ihn darum bittet hat, ihn von seiner Schwachheit zu heilen. In dieser Antwort von Gott liegt nicht nur eine Umkehr im menschlichen Verständnis von stark und schwach, sondern auch ein neues Verständnis von Gnade. Gott ist nicht dem gnädig, der stark und reich und begabt und mächtig ist, sondern Gott ist dem gnädig, wo er mit seiner Kraft in ihm und durch ihn wirkt. Und das muss nicht immer etwas Sichtbares, spektakulär sein, wie zum Beispiel ein Weltmeistertitel. Wenn Gott zum Beispiel in einem verbitterten oder lieblosen Menschen so wirkt, dass der vergeben und Liebe annehmen und weitergeben kann, dann ist das eigentlich viel spektakulärer und viel wichtiger als all Weltmeistertitel miteinander. Und wenn wir uns trotz allen unseren menschlichen Schwächen von ihm dürfen geliebt und treit wissen, dann dürfen wir wissen, ja, er hat mit seiner Gnade an uns und in uns gewirkt und er wirkt auch durch uns. Amen.